Und damit herzlich willkommen beim Windtauch Podcast, dem Podcast für Kirchenentwicklung und Glaubenskommunikation. Mein Name ist Tobias Jetz, Gründer von Ruach Jetz, und ich bin heute zusammen mit
Svenja, Katharina
und Daniel.
Eine illustre Dreierrunde, mit mir dann vier, haben wir selten, aber dann starten wir mal direkt an. Svenja, wer bist du, was machst du, beziehungsweise wer seid ihr, was macht ihr?
Wir sind Ionic Church Refresh, wir kommen aus München, ich bin 37 und mache viel. Ich leite einen Gospelchor, versuche meine Doktorarbeit in Literatur zu beenden und bin Teil von diesem wunderbaren Team, das versucht, neue Wege von Glauben und Kirche in München zu explorieren.
Ja, dann mache ich gerade mal weiter. Ich bin die Katharina, ich bin 26 Jahre alt. Ich bin gerade in den letzten Zügen von meinem Masterstudium in International Business, also eine ganz andere Ecke in der Wirtschaft unterwegs, aber eben auch sehr kulturbegeistert, singe auch in dem Gospelchor, in Gospel and Soul mit, und das verbindet uns auch alle miteinander neben der Arbeit für Munich Church Refresh.
Ich bin Daniel, ich bin der Pfarrer im Bunde hier. Ich bin gerade im Probedienst, also ich habe letzten September angefangen als Pfarrer zu arbeiten und habe zwei halbe Stellen. Die eine halbe Stelle ist in der Nachwuchsgewinnung für den Pfarrberuf im Landeskirchenamt hier in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, und die andere Hälfte ist bei Munich Church Refresh.
Wir haben jetzt sehr oft Munich Church Refresh gehört. Was, außer ein Zungenbrecher, ist es noch?
Munich Church Refresh ist eine Suchbewegung, wie Glaube in einer Großstadt wie München aussehen kann. Und zwar für Menschen, die sich bisher vielleicht nicht so richtig abgeholt fühlen von dem, was die Kirche bietet, oder die selbst auch auf der Suche sind, wie ihre Spiritualität dann überhaupt aussehen könnte.
Nun ist das ja etwas, was viele Leute wollen, oder? Also die Frage nach, wie geht Glauben im urbanen Raum, ist ein Evergreen seit mehreren Jahren. Was würdet ihr sagen, macht ihr denn besonders gut?
Also ich glaube, was uns auf jeden Fall besonders auszeichnet, ist die Struktur, wie wir versuchen, in der Innenstadt, in dem Raum Innenstadt München letztendlich zu arbeiten und mit den PartnerInnen, die es von Kirche gibt, zusammenzuarbeiten. Munich Church Refresh ist eine Mutinitiative. Das ist sowas, was Erprobungsräume in anderen Landeskirchen sind. Und wir versuchen, Projekte, Formate in Kooperation mit einzelnen Gemeinden oder auch mit Stadtakademie, spirituellem Zentrum und was es da so in der Innenstadt gibt, zusammen auf die Beine zu stellen. Und damit eben eher nicht zu versuchen, eine eigene Gemeinde oder ein ganz eigenes Projekt zu gründen, was abseits der bisherigen Struktur läuft, sondern den Versuch zu wagen, mit der Struktur zusammenzuarbeiten. Und deshalb auch der Name Refresh in unserem Titel. Wir wollen mit dem, was da ist, für bestimmte Milieus, für ein bestimmtes Alter, Kirche in neuer Form erscheinen lassen.
Und ich glaube, was uns auch besonders ausmacht, ist, dass wir dann doch eben nicht nur von der Kirche kommen, sondern unser Team und auch der erweiterte Kreis um unser operatives Team herum eben aus ganz unterschiedlichen beruflichen Hintergründen kommt. Und das ist eine sehr schöne Chance, und ich glaube für beide Seiten. Also für Leute wie mich und Katharina ist es toll, dass wir Kirche mal mitgestalten können, so dass wir vielleicht auch wieder hingehen und uns vielleicht auch als Teil dann von diesem Verein, sag ich immer, fühlen können. Und andersrum ist es, glaube ich, auch eine ganz große Chance, dass Kirche mal andere Perspektiven mitbekommt und nicht so in ihrer eigenen Bubble gefangen ist und auch ein Stück weit von Expertisen aus anderen Berufsgruppen lernen kann.
Ich muss auch sagen, ich finde, das ist in der praktischen Arbeit auch total, also für mich total wichtig in diesem Projekt, weil ihr eine Stimme seid, die mir als Theologen, der ich irgendwie auch schon in so eingeschränkten Bahnen oft denke, dann so ein Korrektiv ist. Ich weiß noch, wie wir bei der Dinner Church, das ist ein Format von uns, darüber nachgedacht haben, feiern wir auch Abendmahl, wie kann man jetzt dieses Brot und diesen Wein weitergeben? Und das ist für euch, oder ihr habt beschrieben, das ist total der Cringe-Moment, wenn man das da irgendwie jetzt durch die Reihen gibt, und das ist voll seltsam und so. Und dann habe ich aus einer Liturgie, die ich übersetzt habe, habe ich übernommen, this is my body, und dann das ist mein Leib draus gemacht. Und das haben wir das erste Mal so gefeiert, und ich habe danach gesagt, boah, das können wir nie wieder machen, das war so seltsam und so auf. Und dann haben wir das zweite Mal ausprobiert, eher diese klassischen Worte, Christus für dich. Und auch da habt ihr noch gesagt, das sagt mir überhaupt nichts. Und da habe ich gespürt, okay, mit der Zielgruppe, mit den Menschen, mit denen wir arbeiten, müssen wir mehr so eine Art Übersetzungsleistung schon fast schaffen für diesen Moment, wo ich als Theologe und auch als Christ, der irgendwie schon lange in diesem Ding unterwegs ist, sagen würde, das gibt mir ganz viel Kraft, wenn ich sage, Christus für dich, oder ich spüre da ganz viel. Und da sind wir dann noch tiefer reingegangen und haben dann gemerkt, okay, es könnte vielleicht sowas sein wie Leben in Fülle für dich. Und dieser Satz, Leben in Fülle für dich, den wir jetzt bei der Dinner Church sagen, auf den wäre ich nie gekommen, wenn wir das nicht in dieser Teamkonstellation machen würden.
Das ist eben genau diese Suchbewegung, von der ich am Anfang gesprochen hatte. Das ist nicht nur für die Leute um uns herum, sondern das ist auch für uns ganz persönlich. Also gerade für mich, ich war schon der Kirche verbunden, aber das ist ein ganz interessanter Weg, den ich da gerade gehen darf, auch meinen eigenen Glauben zu entdecken, gemeinsam mit so einem tollen Team und gemeinsam mit diesem Projekt. Und das ist ganz spannend, wie mehr Verständnis auch zu anderen Formen von erlebter Spiritualität führen kann, wie eben bei der Dinner Church in Form von verschiedenen Liturgien.
Das Ding ist ja mit der Übersetzung, das ist ja auch etwas, auch ein Evergreen der Pastoral, ne? Wir haben unsere Sprachfähigkeit verloren und wir müssen es übersetzen. Aber so richtig die Notwendigkeit für Übersetzung hat man ja nur, wenn andere Leute in meinem Umfeld, wo ich möchte, dass sie es verstehen, nicht verstehen. Also ich, in der Sonntagsgottesdienst hast du ja oft kein Problem mit Übersetzung, weil die Leute, die da sitzen, die verstehen es ja und die Leute, die es nicht verstehen, kommen nicht hin, was eine Problembezeichnung ist, aber so, ne? Das heißt, überhaupt mal an einen Punkt zu kommen, wo Leute in der Nähe sind, die mit einem reden, die es nicht verstehen, ist ja schon mal auch ein recht weiter Weg. Ich habe auf eurer Seite gesehen, wenn ich da Team anklicke, sind da 7 Gesichter. Seid ihr die Leitung der Gemeinde oder wie versteht ihr euch?
Ach, wir verstehen uns erstmal nicht als Gemeinde, sondern Gemeinschaft. Das ist vielleicht auch deswegen wichtig, weil wir auch da wieder dieses Refresh, weil uns diese Zusammenarbeit wichtig ist. Und wenn wir jetzt sagen, wir machen unsere eigene Gemeinde auf, dann werden gleich ein paar Leute nervös. Und das möchten wir nicht. Wir sind schon so das operative Team. Ich kann dir mal erzählen, wie wir sozusagen zusammengebaut sind. Wir drei planen und gestalten mehrheitlich alles in Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlichen aus unserer Community, so nennen wir die, oder eben Gemeinschaft. Und dann gibt es aber ein erweitertes strategisches Team, so nennen wir das. Das sind nämlich auch PfarrerInnen, die natürlich in ihren Berufen auch ziemlich ausgelastet sind und sagen, okay, wir können jetzt nur bis zu einem gewissen Grad hier mit dabei sein. Und da ist uns wichtig, dass sie halt mitdenken, ne? Dass sie mitentwickeln, ja, mit inspirieren. Und genauso sind wir aufgebaut. Leiten tut niemand.
Ist das so?
Wir haben tatsächlich diese Diskussion gehabt, weil ich offiziell irgendwie am Anfang als Projektleitung eingesetzt wurde. Und dann, da muss man dazu sagen, wir begannen erstmal eigentlich mit Katharina und mir als operative Umsetzung. Und Daniel war in diesem erweiterten Team, damals eben als Vikar. Und wir haben relativ schnell gemerkt, Mensch, wir brauchen einfach auch mehr Manpower und auch theologische Manpower, weil wir auch bis zu einem gewissen Punkt sagen, wir gestalten Dinge, aber dann auch nicht mehr. Ich bin Geisteswissenschaftlerin, ich weiß, wo meine Kompetenzen in der Literaturwissenschaft liegen und ich möchte mir das irgendwie selber nicht anmaßen. Und dann kam eben dieser wahnsinnig gute Gedanke auf, dass Daniel nach seinem Vikariat dann eine Pionierpfarrstelle ergattern könnte. Und ab dem Zeitpunkt, als er dann mit dabei war, hatten wir, glaube ich, in einem unserer ersten Teammeetings die Frage, was ist denn jetzt Leitung? Und dann haben wir gesagt, wir sind zu dritt in unterschiedlichen Kompetenzen hier tätig und das klappt auch sehr gut. Also, oder vielleicht leiten wir es dann zu dritt, oder?
Also ich erinnere mich noch, dass wir am Anfang relativ oft Situationen hatten, wo wir gemerkt haben, wir müssen einfach ganz, ganz viel austauschen. Wir arbeiten tatsächlich viel auf WhatsApp. Das ist ja im kirchlichen Bereich nicht immer ganz so gern gesehen, aber nur mal das Medium, in dem alle unterwegs sind. Und da gibt es zum Beispiel auch eine operative Leitungsteamgruppe, da sind wir drei drin. Und eigentlich alles, was passiert, was mit dem Projekt zu tun hat und sei das noch so klein, das wird da kurz als Voicemail einmal hinterlassen, wenn ich jetzt alleine mal ein Treffen hatte oder Svenja oder Kati, sodass wir quasi up to date bleiben und es nicht das Gefühl gibt von, da macht jemand einen Alleingang und ist irgendwie alleine unterwegs. Und so hat jeder und jede Kompetenz, nur wir sagen, das ist eher, das Theologische geht dann eher auf mich und das Richtung PR eher zum Beispiel Richtung Kati. Aber wir wissen quasi immer von dem, was passiert an der Leitung. Ich glaube, diese ganz enge Kommunikation ist mit eins der Schlüsselmomente, weshalb das zumindest gerade für uns gut funktioniert.
Das ist auch insofern wichtig, weil wir keinen Raum haben. Also wir haben kein gemeinsames Büro, sondern wir arbeiten alle. Also ich arbeite, das ist wie so ein Teilzeitjob und Kati studiert noch und das heißt, jeder hat irgendwie andere Arbeitszeiten und deswegen ist Kommunikation da irgendwie total wichtig, dass man sich immer wieder auf den neuesten Stand bringt.
Aber das heißt ja, ihr wart eine Gründung einer Reformbewegung für urbane Kirche im Raum München ohne Pfarrer und jetzt habt ihr einen Pfarrer, das ist ja jetzt rein kirchenpolitisch, ist das ja auch eine Machtverschiebung, oder? Also rein persönlich wahrscheinlich nicht, aber die Tatsache davor, Kirche zu sein ohne Pfarramt und jetzt Kirche zu sein mit einem Pfarramt?
Also der Gedanke von diesen Mutinitiativen ist ja auch immer in Tandems zu arbeiten. Also diese Innovationsprojekte leben davon, dass man Netzwerke aufbaut. Und das ist ja genau das, was wir mit unserem Projekt machen möchten. Also das Netzwerk beginnt schon in unserem Team mit dem, was wir gerade erzählt haben, dass wir eben, wir sagen immer extern haben, wir als Nicht-Theologen und eben den Daniel intern, auch wenn er das nicht so gern hören mag. Aber das ergänzt sich toll. Und so haben wir eben auch Kooperationen mit Cafés hier in München, mit Kirchengemeinden, mit anderen Institutionen. Und genau so, ja.
Ich glaube auch, das Tolle ist, dass wir gerade kein Pfarramt haben. Daniel sagt immer, das Schöne am Munich Church Refresh ist, dass wir eben nicht in diesen Strukturen feststecken. Und trotzdem kann ich deiner Frage insofern recht geben, dass wir sehr schnell gemerkt haben, ab dem Zeitpunkt, wo Daniel mit an Bord gekommen ist, dass die Außenwirkung und auch das Interesse von außen mehrheitlich auf die Pfarrperson gerichtet war. Das ist was, was wir auch hier ein Stück weit bitter lernen mussten, dass wir es eben mit sehr unflexiblen Strukturen zu tun haben. Und das hat uns schon am Anfang, wir waren da eben auch ganz transparent Daniel gegenüber, der da ja auch überhaupt kein Interesse daran hat, aber wir haben da schon am Anfang geschluckt und gesagt, das ist ein bisschen frustrierend. Ich glaube, der erste Artikel, der quasi dann ab dem Zeitpunkt, wo Daniel mit an Bord war, Pionierpfarrer möchte München und so weiter, Projekt Munich Church.
Endlich geht's voran.
Ja, genau. Und uns gab es schon ein Jahr. Also das war dann so, ey Leute, wirklich? Genau. Pfarrer Daniel Steigerwald und sein Team, so hieß das dann.
Aber das ist ja auch, wenn man auf eurer Teamseite geht, ist ja auch bemerkenswert, dass unter jedem Namen irgendwas mit Pfarrer steht. Nur eure beiden Namen sind leer geblieben.
Ja, da steht gar keine Profession da.
Da steht gar, ihr habt,
stimmt.
Nee, wir man erkennt Website die Pfarrer an. Dahin, dass sie es einem sagen. Aber genau, es steht Pfarrerin, Pfarrer, Vikarin. Nur bei euch steht nichts drunter. Leitung. Dann könnt ihr demnächst sagen, Svenja und Katharina mit ihrem Pfarrer.
Ja, vielleicht müssen wir das mal ein bisschen besser machen. Cool, ja, das wär's, so machen wir das mit unserem Pfarrer.
Aber wie kommt denn jemand, also wer hat das gegründet? Wie kommt man damit zu sagen, okay, also ich verstehe, dass man vielleicht sagt, oh, Doktorarbeit schreiben oder Gospelchor gründen, I know what I want to do, oder studieren und ich mache irgendwas anderes. Okay, aber wie kommt man dazu, so erstmal fachfremd, vielleicht nicht themenfremd, aber fachfremd in Gemeindegründungsprozesse einzusteigen?
Also ganz am Anfang, ich will sozusagen die Vorgeschichte erzählen, dann dürft ihr beiden weitermachen, waren zwei Innenstadtpfarrer, die gemerkt haben, okay, 60% von ihrer Gemeinde sogar, also nicht nur den Leuten, die da wohnen, sondern tatsächlich die zu ihrer Gemeinde gehören, sind diese sogenannten jungen Erwachsenen und sind gleichzeitig die Menschen, die gerade am stärksten aus der Kirche austreten und aber auch bei nichts auftauchen, was sie als Gemeinde tun. Und das fand ich cool, dass ihnen das aufgefallen ist. Das fällt nicht jedem Kollegen und nicht jeder Kollegin auf. Und dann haben sie gesagt, okay, da muss jetzt was passieren. Dann haben sie damals eben drei junge VikarInnen geschnappt und da haben wir im Biergarten gesessen und überlegt, was können wir machen. Und sie haben gesagt, sie haben keine Zeit, keine Kapazität, neben all dem Programm, was sie haben, jetzt da rein zu investieren und wissen auch gar nicht so richtig wie. Und da kamen eben dann Gedanken aus der FreshX-Bewegung. Wir haben gesagt, okay, wir brauchen erstmal so einen Hörprozess. Wir müssen überhaupt erstmal in Kontakt mit Menschen kommen, die jetzt hier nicht zur Kirche kommen und erstmal rausfinden, was brauchen die überhaupt, was wollen die und wie könnte Glaube da aussehen. Und da haben wir uns dann eben auf die Suche gemacht nach einer Person und bewusst gesagt, da soll jetzt kein Theologe, kein Pfarrer als erstes hin, der das macht, sondern am besten jemand aus der Zielgruppe selbst.
Ja, und so kam man dann mitunter auf mich, weil eben eine dieser VikarInnen eine gute Promotionsfreundin von mir war, die mich eben kannte als Gospelchorleiterin und auch von mir wusste, ich habe schon in der Gemeinde, wo unser Chor angesiedelt ist, auch schon so den ein oder anderen Impuls gewagt, irgendwie ein Gottesdienstformat mal ein bisschen zu reformieren. Und ja, da wurde ich gefragt und es hat gerade in meine Lebensplanung ganz gut reingepasst. Und es gab am Anfang noch jemand anderes, der auch aus einem anderen Kontext kam, eigentlich eher aus dem evangelikalen, aber eben Post. Und die hat sich dann ab einem gewissen Zeitpunkt dann aus familiären Gründen und neuer Job und so weiter dann wieder verabschiedet. Und ich glaube, das war dann der Zeitpunkt, wo ich die Kathi mit an Bord geholt habe, die ich eben schon kannte als wahnsinnig tolle und fleißige und überhaupt engagierte Person in ganz vielen verschiedenen Bereichen in ihrem Leben. Und dann habe ich mir gedacht, du passt eigentlich hier super rein. Und
Ja, für mich war das Thema Kirche, Innovation und so weiter auch nicht ganz fremd. Ich habe ursprünglich Querflöte studiert, Musik, und hatte da in den ersten Jahren sehr viel Kontakt zu Kirchenmusikern. Und die haben mich dann immer wieder mal in die Gottesdienste mitgenommen. Und da bin ich so über die Kirchenmusik und über die Konzerte, die ich dort gespielt habe, bin ich in die Position gekommen, auch bei einem interreligiösen und vernetzenden Kirchenprojekt in einer anderen Kirchengemeinde mitzuarbeiten. Tatsächlich da, wo auch der Gospelchor angesiedelt ist. Und das ging dann aber gerade zu Ende, so dass das dann ein ganz smoother Übergang war hin zu der Anfrage von der Svenja, ob ich nicht Lust hätte, da mit ihr was auf die Beine zu stellen. Und dann habe ich mich natürlich riesig gefreut und hätte nie gedacht, was da jetzt alles draus entspringen würde. Also Wahnsinn.
Und dann seid ihr aber trotzdem an den Punkt gekommen zu sagen, es lohnt sich, jemanden Dritten ins Bunde mitzukommen. Das ist ja erstmal wieder eine Bewegung zum Klassischeren zurück, ne? Wenn man vorher erkennt, okay, wir brauchen Leute aus der Zielgruppe, die aber nicht in kirchlichen Strukturen unbedingt gebunden oder ganz krass aufgewachsen sind. Und jetzt, ein Jahr später, kommt dann der Punkt, wo ihr sagt, oh, es wäre doch gar nicht so schlecht, wenn jemand ein Pionierfahramt mitnehmen würde.
Ja, ich glaube, die Besonderheit in unserer Mut-Initiative ist, dass eben dieses Tandem von der anderen Seite aus gestartet wurde. Normalerweise, wir kennen auch viele andere Mut-Initiativen in Bayern, und da ist es eigentlich so, dass eben Pfarrpersonen auf die Idee kommen, so ähnlich wie bei uns, ah ja, wir könnten ja was machen, und dann suchen die sich einen Tandempartner, der eben nicht kirchlich ist. Bei uns war es so, Pfarrpersonen kamen auf die Idee, sie wollen was machen oder es muss was gemacht werden, sie haben aber keine Kapazitäten, und es wäre doch toll, wenn jemand anders das macht, der eben diese frische Perspektive mitbringt. Und dann waren wir da und hatten auch wirklich ein ganzes Team, 3 VikarInnen und 2 Pfarrer. Und dann starteten wir und haben eben schnell gemerkt, ah, die haben alle keine Zeit. Die haben alle total Lust. Also der Lieblingssatz, der blieb mir sehr in Erinnerung. Mir blutet das Herz, ich würde so gerne, aber ich kann nicht, weil mein Vikariat eben so voll ist. Und dass solche außerordentlichen und frischen Projekte auch ehrlich gesagt nicht vorsieht. Und so standen wir dann da und waren auch, das war so der erste Frustmoment, glaube ich, in unserem Projekt, wo wir gemerkt haben, toll, jetzt wollen wir eigentlich was machen. Und wir haben auch gestartet mit Dingen, die wir eben also ganz wunderbar alleine machen konnten. Aber wir wollen ja auch Kirche machen. Also wir wollen Kirche machen, und das stimmt, Kirche muss nicht immer von Pfarrpersonen gemacht werden. Aber das, was uns vorschwebte, braucht einfach auch eine gewisse Expertise. Und die haben wir einfach in der Art nicht. Und es ging ja auch immer darum, was gemeinsam zu machen und sich gemeinsam auszutauschen. Und deswegen ist das schon das Beste, was uns passieren konnte, dass wir dann jemanden mit Kapazitäten bekommen haben, der dann auch noch Daniel ist, weil da eben auch das Mindset irgendwie sehr gut passt.
Ihr sagtet, ihr braucht das für die Dinge, die ihr macht. Ich habe gerade schon was von einer Kirchenform gehört, aber vielleicht könnt ihr mal sagen, was macht ihr denn? Ihr seid keine Gemeinde, sondern eine Gemeinschaft. Das habe ich schon rausgehört. Ihr versucht, neue Formate zu machen im urbanen Raum. Habt ihr den Kirchturm? Habt ihr den Veranstaltungsort? Wechselt ihr die Veranstaltungsorte? Wie kann ich mir denn eure Gemeinschaft vorstellen in München?
Einen Veranstaltungsort haben wir nicht, denn es geht uns gerade darum, Kirche zu den Leuten zu bringen oder Kirche mal an Orten auszuprobieren, wo sie vielleicht bisher noch nicht den Raum bekommen hat. Also ich denke da gerade zum Beispiel an unser Format, die Hiking Church, wo wir in den Bergen unterwegs sind rund um München. Oder was haben wir noch? Die Happy Hour Theologie, wo man sich zum Beispiel einfach mal mit dem Daniel und der Pfarrerin Rahel Pereira in der Kneipe trifft und mal über die großen Fragen des Lebens und der Theologie philosophieren kann mit einem Bier in der Hand. Also es geht darum, quasi jedem einen Raum und jedem einen Ort zu schaffen, wo Spiritualität entstehen darf und kann.
Letztendlich sind es ganz viele kleine Formate, die wir ausprobieren. Wir arbeiten oder versuchen, mit agilen Projektmanagement-Methoden zu arbeiten, haben so 3 Saisons jetzt mal auf oder das Jahr in 3 Saisons aufgeteilt und versuchen für jede Saison neu zu überlegen, was ist jetzt gerade dran, welches von den Formaten, was wir bisher ausprobiert haben, können wir weitermachen, was können wir mit dem Format in dieser Saison erreichen, was lassen wir auch wieder und was können wir vielleicht ganz Neues konstruieren. Und so versuchen wir mit der Zeit eben Formate zu finden, in denen Kirche passiert, sich ereignet, die in den urbanen Raum und mit dieser Zielgruppe oder zu dieser Zielgruppe passt. Und im besten Fall können wir die Formate irgendwann auch weitergeben und sagen, hier in Nürnberg oder Köln oder wo auch immer, kann man das vielleicht so ähnlich auch machen.
Und ich glaube, also unsere Formate haben eigentlich so eine Art Bandbreite unterschiedlicher spiritueller Intensität, könnte man das so sagen. Also die Dinner Church, wo wir zusammen kochen und dann am Abendmahl zusammenhalten, ist vielleicht, oder auch, sorry, Fokus und Funk. Ich bin leider bei und begriffen immer bei Gospel and Soul, Fokus und Soul. Genau, Fokus und Funk, das ist unser Gottesdienstformat. Da spielt Liturgie eine Rolle und es sind einfach sehr spirituelle Formate, bei denen man jetzt auch nicht wirklich Kirche im klassischen Sinn erlebt, aber klassischer als jetzt zum Beispiel bei Share, wo wir uns in einem Café treffen und uns eigentlich über ja Lebensfragen austauschen. Share Time, Spirit and Love heißt das, also wir wollen Zeit miteinander verbringen. Und das klingt immer so dahergesagt, aber wir haben uns tatsächlich was überlegt, weil wir in der Großstadt immer merken, dass uns die Zeit irgendwie wegläuft und einfach mal bewusst zu entscheiden, hier setze ich mich jetzt hin und wir essen zusammen und ich verwende meine Zeit, um einfach hier zu sitzen und mit euch zusammen zu sein. Und Spirit ist klar, also da geht es um Glauben und Love ist auch klar. Da war es uns wichtig, dass wir auch irgendwie die Message teilen, dass jeder bei uns willkommen ist, egal von welcher Konfession, egal von welcher Religion auch. Und genau, egal auch, ob queer oder was auch immer, ist völlig, wir sind für alle irgendwie offen. Und das ist zum Beispiel ein Format, in dem wir nur ganz am Ende oder in dem es quasi im Gespräch dann auf Glaubensfragen kommen kann, aber es muss nicht. Und dann haben wir Singformate, die finde ich, Musik ist ja auch irgendwie mein Thema und in der Musik erfahren wir sehr viel Metaphysik. Und das ist aber vielleicht auch eins der niedrigschwelligsten Arten, dann Spiritualität zu erfahren, weil man nicht konkret darüber redet, sondern es im Singen, im gemeinsamen Singen dann irgendwie erfährt.
Also seid ihr so was wie eine Veranstaltungsagentur für spirituell christliche Formate im Raum München?
Ich würde nochmal vorhin anschließen an die Aussage, wir sind keine Kirche. Vielleicht muss ich das jetzt als Pfarrer auch gerade machen. In der Fresh X-Bewegung wird ja oft von anderen Kirchentheorien, anderen Formen von Kirche auch gesprochen. Und der Begriff Kirche auf Zeit oder Gemeinde auf Zeit, würde ich sagen, trifft für mich sehr gut das, was wir tun, weil ich eher das Verständnis habe, dass die Menschen, die zu uns kommen, dazugehören zu der Community und auch die Community in diesem Moment Kirche ist. Und wenn wir einen Tag als Hiking Church in Bergen 9 Stunden unterwegs sind, tiefe Lebensfragen teilen, Gott oder das Göttliche oder wie immer man das auch bezeichnen möchte, in der Natur wahrnehmen, untereinander wahrnehmen, dann ist das Kirche für mich auf einen Tag. Und diese 9 Stunden sind Menschen Kirche, eine Gemeinschaft und danach wieder nicht. Und jeder geht individuell seinen eigenen Weg. Und in diesem eher postmodernen Verständnis versuche ich, MCR schon als Kirche aufzufassen, aber eben ohne Parochie und diese klassischen Strukturen.
Ich finde das mit der Eventagentur irgendwie ganz nett. Also ich habe mir kurz überlegt, provoziert mich das, aber eigentlich gar nicht. Ich finde das irgendwie nett, solange man da eben mitdenkt, dass viele, viele der Menschen, die zu diesen Formaten kommen, eben auch zu mehreren kommen. Und dadurch entsteht dann eben unsere Gemeinschaft, weil wirklich die meisten bei sehr vielen Formaten auftauchen. Wir haben auch so ein Coworking-Space. Also deswegen, wir begegnen ja auch mit unseren Angeboten den Menschen in den unterschiedlichsten Alltagslagen. So gibt's einfach überall Andockmöglichkeiten. Und ich finde das gar nicht so schlecht. Ich mag auch immer diese wirtschaftlichen Begriffe, obwohl ich nicht die bin, die hier Wirtschaft studiert hat. Aber ich finde, das täte der Kirche manchmal gut. Weil bei so einem Begriff Eventagentur ja auch irgendwie immer die Frage nach der Nachfrage im Mittelpunkt steht. Also was macht man für Formate für die Menschen? Was interessiert die überhaupt? Weil ja auch in gewisser Weise da auch das Bedürfnis da ist und die Notwendigkeit da ist, dass man was kreiert, wo Menschen auch kommen. Und insofern habe ich kein Problem. Eventagentur finde ich gut.
Und dabei ist der Schwerpunkt natürlich auch auf der Art der Kommunikation, also auf dem Marketing, auf der PR. Und da versuchen wir mit Munich Church Refresh natürlich schon auch aufzufallen. Also wir haben Neongelb als Farbe. Wir versuchen sehr freshe, sehr jugendliche oder junge Bilder zu benutzen, viel auch Menschen zu zeigen, wirklich aus unserer Community bei unseren Events und verwenden da sehr viel Zeit und Mühe drauf, quasi zu kommunizieren, was wir tun, weil das eben ganz viel an der Attraktivität dann am Ende ausmacht von dem Projekt.
Ich meine, ich komme darauf, weil es ja auch andere Anbieter gibt, die so Städte miteinander verbinden, dadurch, dass sie entweder selber Veranstaltungen machen oder auf Veranstaltungen hinweisen, so mit Vergnügen oder so ein Kram. Und sonst denkt man Kirche ja daher, dass man sagt, man hat hier irgendwie Kirche und dann versuchen wir Angebote reinzubringen, die aus der Tatsache, dass Leute sich zur Kirche zugehörig fühlen, sie dazu bringen, gewisse Angebote wahrzunehmen. Und das macht ihr ja nicht, weil ihr euch ja sehr vehement jetzt auch schon immer wieder dagegen wehrt, dass ihr irgendwie so eins seid, sondern eigentlich entsteht das, was ihr Gemeinschaft nennt, wahrscheinlich dadurch, dass sich jemand verbunden fühlt zu euren Angeboten oder sagt, ach ja, cool, wenn MCR das anbietet, dann wird das schon gut sein und ich finde das irgendwie interessant und deswegen komme ich dahin. Und das hat ja schon mehr was von dem Fokus auf Event zu legen, also auf die Angebote, die kommen, was ja eigentlich so ein bisschen Anti-Verschecks-Logik ist, weil das ja eine Angebotslogik ist, die reingezogen ist, oder?
Daniel, magst du antworten?
Ich finde es total spannend, weil ich das noch nie von dieser Sicht her mir überlegt habe, ob wir ein Event-Market oder eine Event-Plattform sind. Also in gewisser Weise sind wir Event-Plattform und verstehen oder unsere Formate funktionieren, glaube ich, eher über das Erlebnis, was dort passiert. Und wir versuchen das gerade eben nicht in der kirchlichen Struktur unterzubringen, sondern zu sagen, die Struktur, in denen die Menschen in München sowieso unterwegs sind, da müssen unsere Erlebnisse zugänglich sein. Du hast von Mitvergnügen gesprochen. Wir haben andere Plattformen wie, ich weiß immer nicht, wie man es ausspricht, ich glaube Eventbrite, Eventfrog oder Meetup, so eine Freizeitplattform. Und da sind wir auch als Munich Church Refresh vertreten, weil wir glauben, dass da die Leute unterwegs sind. Unser bester Kanal ist Instagram, wo ganz viele unterwegs sind. Da kommen so ungefähr 70% der neuen Leute zu uns drüber. Und über diese Plattform versuchen wir dann auf unsere Ereignisse, sage ich mal, aufmerksam zu machen.
Ich stelle mal eine Gegenfrage. Wo siehst du denn die Differenzierung? Also was genau macht das Plan von Formaten gerade nicht zu einem FreshX-Projekt?
Also ich bin jetzt nicht der allergrößte Befürworter von FreshX. Aber was FreshX ja ganz viel sagt, ist immer, wir müssen weggehen von einer Komm-Logik zu einer Hingeh-Logik, ne, in unterschiedlichen Varianten. Und man könnte das jetzt natürlich so fassen, dass wenn man Angebote macht, die nah genug irgendwo drin sind, dass das ja auch eine Hingeh-Logik ist. Ich weiß gar nicht, ob das so notwendig ist, weil ich würde immer wieder behaupten, dass die Tatsache, ob Angebote wahrgenommen werden oder nicht, auch maßgeblich daran liegt, ob sie gut sind oder nicht. Und wenn sie gut sind und sehr gut sind, dann fahren Leute, also zu einem Konzert von einem großen Künstler fahren Leute auch in die Stadt, die 3 Stunden Zugfahrt entfernt ist, ne? Also zu sagen, dass irgendwie per se Angebote und Leute müssen sich bewegen schlecht ist, sehe ich nicht. Und ich glaube, manchmal möchte man nicht sehen, was die Qualität der eigenen Angebote eigentlich so ehrlich ist in der Wahrnehmung der Leute.
Ich würde da nochmal gerade einhaken vielleicht. Ich habe mit der Kollegin vor ein paar Tagen gesprochen und ich würde fast sagen, dass der Unterschied für mich in dieser Komm- und Geh-Struktur gar nicht so in dem Lokalen liegt, sondern es eher eine innere Haltungsfrage ist, mit der ich unterwegs bin. Und ich glaube, man kann ein und denselben Gottesdienst in ein und derselben Location auf 2 unterschiedliche Haltungen machen. Einmal ist es eher eine Komm- und einmal eine Geh-Haltung. Und in der FreshX-Bewegung oder diesem ganzen Zirkel ist es ja eher so, dass man sagt, okay, wir gehen von den Menschen aus, missionaler Gedanke, die Schwellen möglichst niedrig halten und überlegen, wie ist es für eine Person, die das erste Mal in den Gottesdienst reinkommt. Und diese Kollegin, die hat mir allen Ernstes gesagt, und ich vergesse immer wieder, dass es das tatsächlich noch gibt, die hat gesagt, ich will das gar nicht. Wir feiern hier unsere Liturgie auf unsere Art und Weise und wer Lust hat, der muss sich das halt aneignen, der muss es lernen, dann kann er mitmachen, aber ich werde hier nicht mich auf Leute einstellen, die noch nie in einem Gottesdienst waren. Und da habe ich gemerkt, das ist eine ganz andere Haltung. Das ist diese Komm-Haltung. Komm zu mir, du musst alles auch mitbringen und alles lernen und dann kannst du gerne kommen. Aber ich kann auch den Gottesdienst so feiern, dass Menschen sich beteiligen können, die noch nie da gewesen sind.
Ich bin ja ein großer Freund davon, dass man nicht von Niederschwelligkeiten redet, sondern alles explizit macht, aber sich klar darüber ist, auf welcher Stufe man mit den Leuten arbeitet. Also ich kann ja explizit mit Leuten auf der Ebene der Spiritualität arbeiten, also auf der Frage, wie guckst du in die Welt hinein oder auf dem Glauben, also welche Beziehungen hast du zu den Dingen, die dir besonders wichtig sind, auf der religiösen Ebene, wie schaffen wir existenzielle Erfahrungen gemeinschaftlich sprachfähig zu machen oder eben auch auf der kirchlichen Ebene, wie feiern wir das, was wir uns selber für Regeln gegeben haben, um unseren Glauben zu stärken. Und so biografisch mal verortet, habe ich halt früher auch ganz viel gedacht, so, oh, die Sonntagsmesse, ne, die muss irgendwie besser werden und so. Und mittlerweile bin ich hin und sage, nee, warum denn? Lass doch die Leute, die sonntags dahin gehen und das so wollen, also die wollen ja vielleicht, keine Ahnung, eine deutsche Messe hören oder nochmal Bach oder gut protestantisch einen Posaunenchor. So, das ist dem wichtig und die kommen ja deswegen, weil sie da sind. Wird mich nur immer dafür stark machen, dass nicht alle Ressourcen da reinfließen, ne? Also, dass man die Ressourcenverteilung macht und sich klar macht, dass man neben dem eben auch anderes haben darf und dann halt explizit arbeiten. Also, wenn ihr eure Veranstaltungen baut, dann baut ihr ja sie nicht niederschwellig im Sinne von, eigentlich ist egal, wer kommt, sondern ihr baut sie ja wahrscheinlich schon explizit, dass ihr sagt, natürlich muss der nicht das und das und das ein Vorwissen haben. Von daher hat das eine gewisse Niederschwelligkeit im Begriff. Aber eure Veranstaltungen wären wahrscheinlich ja auch kein Erfolg, wenn dieselben kommen würden, die ansonsten Sonntag wären, weil ihr den niederschwelligen Zugang zum Coworking bietet. So, ne? Sondern ihr wollt ja eigentlich explizit die Leute erreichen, für die das interessant ist und nicht das so niederschwellig zu machen, dass die Leute, die da eigentlich noch nie waren, reinkämen, so, oder?
Ich habe Auslandssemester in den USA gemacht und ich bin im evangelikalen Kontext groß geworden, total Free Church, ohne irgendwelche liturgischen Erfahrungen. Und da bin ich mit einer Gemeinde in Berührung gekommen. Das ist eine anglikanische Kirchengründung gewesen oder Gemeindegründung. Und die haben Gottesdienst gefeiert mit Smells and Bells, mit Weihrauch, mit allem drum und dran, was man sich nur so vorstellen kann. Und man könnte denken, das ist super off und ich komme da gar nicht klar. So würde es mir zumindest in den meisten deutschen Gottesdiensten zu dem Zeitpunkt gehen. Und die haben sich aber vorgenommen, dass sie Liturgie so feiern wollen, dass es auch für Menschen, die davon keine Ahnung haben, zugänglich ist. Und da hat man am Anfang zum Beispiel ein Heft in die Hand gedrückt bekommen, da stand alles genau drin, was passiert, jeder einzelne Satz, der gesagt wird. Und am Rand gab es eine Spalte und da wurde in ganz einfachen, kurzen Sätzen erklärt, wieso machen wir das? Also wieso bekreuzigen wir uns? Wieso gibt es hier den Weihrauch? Wieso ist das an der Stelle? Und der Gottesdienst lief mehr oder weniger so ab, wie Liturgie funktioniert. Da wurde nichts zerlegt, nichts erklärt. Aber die Haltung, wie ich am Anfang begrüßt wurde, wie danach das Kirchencafé war immer so, ah, du bist neu hier, total cool. Hier ist es vielleicht ein bisschen komisch für dich, dass du da bist, weil manche Sachen fremd sind, aber ist total normal. Und mit der Zeit lernst du es. Dann gab es Theologie oder Liturgie für Einsteiger nach dem Gottesdienst. Da wurde das dann auch mal erklärt alle paar Wochen. Und das ist wieder eine Haltungsfrage. Wie kann ich das, was ich authentisch gerne tue und praktiziere, so öffnen, dass Menschen auch dazukommen können, die davon noch keine Ahnung haben?
Und sowas würde ich lieben, wenn es hier stattfinden würde, gerade weil ich genau zu dieser Zielgruppe oder zu diesen Menschen gehöre, die, also ich bin getauft, ich bin konfirmiert, wir waren dann immer am Weihnachten in der Kirche, so. Und so wie mir geht's ja ganz, ganz vielen Menschen. Und dass ich eigentlich, ja, gläubig bin, grenzt schon eher an ein Wunder, weil mir das von zu Hause, wie gesagt, nur ganz am Anfang vielleicht mitgegeben wurde, ich hatte so die betende Oma, Und dann eigentlich gar nicht mehr. Und meine Berührungspunkte mit Kirche waren ein bisschen evangelische Jugend, aber da war ich auch nicht so ganz drin. Und dann war das für mich Gospelmusik. Also eigentlich was ganz Individuelles. Niemand hat mich dazu geführt. Ich fand einfach diese Musik toll. Und darüber habe ich dann irgendwann ja einen Chor gegründet. Und eine von unserem größeren Team, die Rahel, sagt immer, dass das ja irgendwie auch eine Art von Gemeinschaft oder Gemeinde ist, mein Chor. Darüber habe ich mir aber nie Gedanken gemacht. Das heißt, ich gehöre zu der Gruppe von Menschen, die christliche Spiritualität fühlen, aber eigentlich überhaupt und ganz wenig und vielleicht sogar erschreckend wenig dafür, dass ich ja irgendwie auch Geisteswissenschaftlerin bin, aber eben erschreckend wenig Wissen hat. Und so wie mir geht es aber ganz vielen, die dann eben an so einem Sonntagsgottesdienst, der wirklich seine Berechtigung hat für all die, die glauben, wirklich die Inhalte zu verstehen. Denn dann ist es ja super, die können da hingehen. Ich sage extra glauben, weil ich auch ganz oft erlebe, dass da Leute eben aus Ritualisierung hingehen. Die kommen aus anderen Generationen und da war das einfach so. Und die verstehen vielleicht bis heute nicht, was das Vaterunser eigentlich wirklich bedeutet, aber es gibt ihnen trotzdem ein gutes Gefühl. Sprache ist ja so wahnsinnig bedeutungsweit und jeder hat da unterschiedliche Grade und Spiritualität findet oft zwischen den Worten statt irgendwie. Und genau, langer Gedanke. Ich glaube, dass dieser Gottesdienst seine Berechtigung hat, ich aber zu einer ganzen großen Gruppe von Menschen gehöre, die Spiritualität empfindet und sie auch christlich irgendwie, also sich im christlichen Zuhause fühlt, aber der Wissen fehlt. Und dafür gibt es ganz, ganz wenig Angebote. Und da ist diese Komm-Haltung, also fast schon eine Zumutung. Ich finde sie auch, also ich bin auch bekannt in unserem Team dafür, dass ich immer die mit der großen Klappe bin. Ich finde, das ist auch gar nicht so christlich, wenn eine Pfarrperson diese Haltung hat, weil ich Kirche als Institution verstehe, die für jeden da sein sollte. Und dafür muss sie dann auch für jeden und jeden versuchen abzuholen. Und nicht nur die Leute, die damit aufgewachsen sind und die ganzen Begrifflichkeiten und liturgischen Elemente kennen.
Ich glaube, da liegt ja eine Grundannahme drin, die ich nicht so teilen würde. Und das ist, dass die Leute, die sonntags in die Kirche gehen, verstehen, was sie tun, zwangsläufig. Also bestimmt ganz viele. Aber wenn ich mal die katholische Messe nehme und ich lege meine Liturgieseminare daneben, dann stelle ich fest, dass die wenigsten wahrscheinlich jede Geste, die da gemacht wird, einordnen können oder verstehen, warum das jetzt eine Anamnese stattfindet und pipapo so. Sondern dass es, also machen wir uns nichts vor, Territorialgemeinde lebt davon, dass es eine hohe kirchliche Sozialisation gibt und eine kulturelle Verbindung damit. Also viele gehen dahin, weil es Teil der Kultur ist, das zu machen und ohne zu werten, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ne? Und sich irgendwie, das ist ja auch die Standardkritik von evangelischen Reformprozessen, die nachher in Freikirchen aufgeendet ist, zu sagen, ihr versteht doch gar nicht mehr das, was ihr tut. Ihr macht das doch einfach nur, wir sind die besseren Gläubigen, weil wir glauben nämlich das, was wir da tun und versuchen das zu bilden. So, also das ist ja in egal welche Reformbewegung man sich auf protestantischer Seite anguckt, ist das ja so ein ganz gängiger Vorwurf immer gegen Amts- und Amtskirchen. Also Bistümer und Landeskirchen an der Stelle. Also da muss man sich natürlich auch fragen, wie viel Wahrheit steckt irgendwie in diesem Bild drin, ne? Dass die das alle verstehen, aber dass man das Außenstehen nicht versteht. Und ich finde es spannend, die Frage eigentlich, wo sind, also das ist auch eine Frage, die mich hier zu dem Ganzen geführt hat, ne? Was ich jetzt mache. Ich glaube, es fehlt die Brücke von Leuten, die sich mit Spiritualität und Glaube auseinandersetzen wollen, aber nicht an dem Punkt sind, wo sie in irgendeiner Form niederschwellig, nicht niederschwellig Katechese in Anspruch nehmen wollen, also irgendwie Glaubensunterweisung oder sich da eintauchen, so, sondern die eigentlich glaubensnah und kirchenfern sind. Und diese Brücke existiert kaum bis gar nicht. Also, weil ich meine, so Katechese-Konzepte oder irgendeine, auch ganz nett, oder Glaubenskurse oder sowas, die können ja erst greifen ab dem Moment, wo Leute sagen, ach, das ist ja interessant oder da habe ich ja Bock drauf oder ich möchte mich damit mal auseinandersetzen, und davor sind die so luftleer, ne? Das ist so ein bisschen, keine Ahnung, Surfen anbieten, ohne dass man eine Welle hat in der Stadt. Ihr habt eine. Aber so, das ist also, ja, okay, ich sehe gar keine Notwendigkeit, einen Surfkurs zu machen. In meinem Leben werde ich wahrscheinlich nicht zum Surfen kommen. So, und ich finde, dieser Gap, das ist etwas, was oft fehlt in kirchlicher Landschaft.
Und ich würde sogar noch ergänzen, dass dann noch dazu gehört, dass gerade diese unsere Zielgruppe so zwischen 25 und 45 auch sehr stark geprägt davon sind, wissen zu wollen. Also diese allein schon Podcasts, Wissenspodcasts und überhaupt Podcasts, und wir sind eben auch Generationen, die mit einem ganz anderen Zugang zu Wissen aufgewachsen sind. Und dann steht man Glauben oder auch der Glaubensvermittlung der Kirche gegenüber und versteht wenig und sieht kaum Vermittlungs- und Übersetzungsangebote und fühlt sich automatisch ausgeschlossen. Das ist ja genau diese Gap auch, ne? Also von der du gerade geredet hast. Und da ist aber das ganz große Bedürfnis da, das ein Stück weit nicht nur intellektuell, sondern auch körperlich und eben spirituell für sich erfahren zu können und explorieren zu können. Und ich glaube, das ist eigentlich genau diese Nische, die wir uns versuchen zu setzen, weil wir selber so stark das Bedürfnis haben. Ich kann da nur ein Beispiel geben, oder vielleicht magst du das mal erzählen, Kathi, wie es uns denn geht im Austausch mit Daniel zum Beispiel.
Ja, ich fand es gerade interessant, dass du meintest, nicht nur das Intellektuelle, sondern auch das Spüren und Erfahren. Weil in meinem Glaubensverständnis oder in meinem Glaube, ich war mir immer nicht so ganz sicher, ob der richtig ist. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen absurd, aber ob ich alles richtig mache, ob das überhaupt ein Glaube ist. Und erst durch Munich Church Refresh habe ich erfahren, ja, das ist genau richtig, wie ich glaube und wie ich spüre. Und dass das bei mir eben ganz stark auf dieser Spürebene bleibt und auch ich das da lassen möchte. Also natürlich interessiere ich mich auch, was steckt hinter Liturgien, warum machen wir das wie? Und inzwischen habe ich auch unglaublich viel gelernt und besseres Verständnis. Aber ich halte auch immer bewusst ein bisschen Abstand, weil ich dieses Geschenk von diesem, ich sag immer, Glitzer in meinem Leben nicht dadurch kaputt machen möchte. Und das ist was ganz Schönes, was da bei Munich Church Refresh entsteht. Dass zum Beispiel, wenn man, also ich spüre das vor allem, wenn ich in den Bergen unterwegs bin mit der Hiking Church, verbunden mit der Natur, verbunden mit tollen Menschen, mit tiefgehenden Gesprächen, da glitzert einfach alles um mich und in mir.
Und für mich ist es vielleicht ein bisschen andersrum, deswegen mögen wir uns auch so gern, weil wir in manchen Dingen auch verschieden sind. Mich hat es in meinem Glauben, und also ich bin ähnlich gestartet wie Kathi, nicht ob der richtig ist, mich hat das ja immer nicht so richtig interessiert, aber in dem Moment, wo man dann für so ein Projekt arbeitet, fängt man schon mal an, sich zu überlegen, wie christlich bin ich eigentlich? Und für mich war es so, dass gerade der Austausch und die Vermehrung von Wissen, aber eben auf so eine auf eine ebenbürtige Art und Weise in so einem freien Dialog miteinander mir erstens gezeigt hat, dass bei vielen Formaten ganz, ganz unterschiedliche, ja, Glauben im Plural vorhanden sind und dass auch meiner da Platz hat. Und das kann ich, weil wir es ja vorhin davon hatten, warum ist jetzt doch vielleicht auch ein Theologe wichtig? Das kann ich jetzt nur mal, das möchte ich mir nicht selber zusprechen, sondern da hätte ich ganz, ganz gerne jemanden wie dich oder Daniel, die das studiert haben, die dann sagen können, ja, diese Weite, die existiert. Du hast da einen Platz drin. Du gehörst in den Verein. Ja, du bist da willkommen.
Ich merke immer, also wir haben schon ganz oft über dieses Glauben und Wissen gesprochen im Team und ich merke, wie ich da so zwei Herzen in meiner Brust habe, weil zum einen habe ich Theologie studiert und habe da ganz viel für mein eigenes Leben auch reflektiert und bin aus ganz konservativ-evangelikalen Sachen nach, ich würde jetzt heute fast linksgrün versifft irgendwo sagen, durchgeschwommen und das war mega meine Rettung. Also ich denke sehr viel kognitiv über Glauben nach und gleichzeitig bin ich heute eher an einem Punkt, wo ich vielleicht so ein bisschen wie Kathi auch sagen würde, dass Glaube ganz viel mit Intuition, mit Spüren, mit Wahrnehmen, mit Hören zu tun hat. Und das ist für mich ganz schwierig, dann zu sagen, so, ich präsentiere jetzt irgendwie Katechismus auf urban oder so. Also wir hatten das tatsächlich, dass dann die Anfrage auch aus der Community kam, zu sagen, okay, jetzt machen wir mal Glaubensvermittlung. Ich habe gesagt, Leute, ich glaube, das funktioniert nicht. Also ihr könnt euch Worthaus anhören, so, da gibt's 200, 300 Folgen, da ist das irgendwie schön aufgearbeitet. Aber ich glaube, wir müssen eher wir brauchen mehr ein postmodernes Verständnis. So ist diese Happy-Hour-Theologie entstanden, dass wir gesagt haben, wir sitzen an einem Tisch und jeder kommt mit seiner eigenen Glaubensbiografie und wir öffnen einen Raum, fangen bei einem Thema an und meine Kollegin Rahel und ich streuen auch mal was aus der Tradition oder aus der Theologie ein, aber es geht viel um das, was bedeutet das in meinem Leben und darüber im Austausch zu sein, zu hören im Polylog, wie geht das meinem Nebensitzer hier? Und daraus erwächst Glauben auch und formt sich auf eine viel individuellere Gestalt, dass ich sagen könnte, das und das ist richtig und das so sieht das aus. Und diese beiden Sachen habe ich so in mir und bin da auch selbst noch am Suchen, wie was da ein guter Weg für uns sein kann.
Aber auch da ist ja es so spannend, dass man Außenstehenden eine viel höhere Bürde aufdrückt, was sie alles machen müssten, damit sie sich als rechte Gläubige befassen, während ich vielleicht einfach nur freitags blöd meinen Rosenkranz bete und der Vorzeigekatholik bin. Also dieses Verhältnis, was irgendwie, wann ist man richtig Gläubiger, ist ja eigentlich weniger eine Aussage darüber, wie viel hat man verstanden, sondern wie sehr ist man eigentlich in der Struktur präsent drinne. Wenn man sich ja, ich meine, wir tragen alle das Erbe vom Laterankonzil, für das Laterankonzil, das war noch ein ökumenisches Konzil und da heißt es, ich liebe das, da heißt es, weil der Schöpfer und die Geschöpfer nicht von derselben Substanz ist, muss immer von einer größeren Unähnlichkeit als Ähnlichkeit gesprochen werden. Also eigentlich die Einsicht der Kirche, dass egal was sie auch immer sagt über Gott, sie davon ausgeht, dass das andere wahrscheinlich auch wahr ist. Oder es viel wahrscheinlicher ist, dass man es noch nicht begriffen hat, als dass man begriffen hat. Und die Tatsache auch nochmal, sich zu überlegen, woher kommt eigentlich unsere Erkenntnis von Gott und dann ja dadurch, dass Gott sich selber offenbart, also dass Gott spricht und nicht, dass wir Gott erkennen, sondern wir hören halt Offenbarung. Und alles, was wir wahrnehmen, ist ja sinnlich. Das heißt, also sich klarzumachen, dass es nur sinnliche Gotteserfahrungen gibt. Es gibt keine Gotteserfahrung, die objektiv ist, außer Audition und Vision. Das ist natürlich empirisch, aber nicht so weit verbreitet, dass man darauf jetzt viel bauen kann auf Dauer, ne? Aber prinzipiell gibt es ja nur die menschlichen Gotteserfahrungen. Die sind vielleicht mal niedergeschrieben worden oder in Biografien von Heiligen oder halt bei uns, aber es gibt die nur subjektiv. Und ich glaube, deswegen ist das so sehr eigentlich Aufgabe von Glaubenskommunikation, nicht von Glaubensunterweisung, das halt ins Gespräch miteinander zu bringen. Also das, was wir so sammeln, also was man Kirche sammelt ja menschliche Glaubenserfahrungen und versucht so rote Linien zu finden und zu sagen, seit mehreren tausend Jahren hören wir das, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass das Teil der Offenbarung ist. Und andere Sachen eben auch in zeitliche Kontexte reinzumachen. Also keine Ahnung, Gerechtigkeit, Geschlecht, Frieden, Macht. Haben wir die letzten 20 Jahre, verstehen wir das anders als die 20 Jahre davor, ne? Und zu überlegen, was ist denn eigentlich davon auch etwas, was vielleicht zeitlicher Anteil der Offenbarungsführung ist. Und ich glaube, deswegen mag ich den Begriff von Glaubenskommunikation so gerne, weil sie verdeutlicht, dass niemand in dieser Kommunikation hat einen Schwerpunkt. Also wenn ich als Institution das betreibe, klar habe ich größeres, gesammeltes, vielleicht auch strukturierteres Wissen, aber ich habe genauso viel Unwissen drin, weil wenn ich es nämlich nicht schaffe, dass Leute immer wieder mit mir über Gottes Erfahrung reden, dann werde ich ja blutleer. Also dann ist mir mein Kompass nur das, was ich mal erkannt habe, aber ich habe keine Möglichkeit mehr, etwas in Zukunft zu erkennen. Genau, und ich glaube, das ist schon etwas, was man viel zu leicht vergisst, dass eigentlich jetzt rein statistisch schon mehr Gotteserfahrungen außerhalb der Kirchen als innerhalb der Kirchen laufen, ne? Also es gibt viel mehr Leute, die draußen stehen. Und ich glaube, das ist so ein spannender Prozess, dass man eben nicht in Unterweisung reingeht, sondern in Kommunikation. So, wir haben vielleicht Struktur anzubieten. Ihr habt neues, unstrukturiertes, vielleicht noch ungesagtes Unverstandenes anzubieten.
Und ich finde, das ist aber ja auch wieder eine Haltungsfrage. Also das verlangt ja von Kirchenleuten und auch von KollegInnen total viel, immer wieder diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ich habe viel angesammelt, aber ich lasse das jetzt bewusst hinter mir und entkleide mich fast schon wieder und gehe jetzt da wieder raus und begegne diesem Neuen, diesem Unverfügbaren neu. Und das prägt ja auch meinen Glauben dann wieder, macht den wieder anders. Und ich muss neu darüber nachdenken, was glaube ich selbst eigentlich und wie kann ich das in Sprache bringen. Und ich finde es manchmal einen extrem mühsamen Prozess, das immer wieder und immer wieder anzuleiern. Und verstehe es vielleicht zu viel, aber kann zumindest nachvollziehen, wieso manche sagen, nee, wir haben jetzt die Tradition und die Bibel und jetzt muss ich auch mal Schluss machen. Das ist mir zu viel, das immer an mich ranzulassen. Und ich glaube, dass es... Oder meine Vermutung ist, dass das auch was damit zu tun hat, wieso diese Kommunikation manchmal abbricht. Weil in dem Moment, wo ich so zurückgehe, teile ich nicht mehr selbst das von mir, was ich jetzt gerade glaube. Und dann, wie du gesagt hast, wird es blutleer. Und das spürt mein Gegenüber total, ob ich dieses echte Interesse habe oder ob ich jetzt gerade meinen Job mache.
Ich möchte aber anmerken an der Stelle, dass man das natürlich so aus Frömmigkeitsideal anders sehen könnte. Aber dass das eigentlich Erkenntnisse ist, die beiden großen Kirchen in ihrer Theologie so gesammelt haben. Also auf katholischerseits gesprochen ist das eigentlich lehramtliche Meinung, ne? Und lehramtliche Lehre. Und das vergessen so viele Leute, weil sie halt über Kultur und Tradition eine Kirche kennengelernt habe, die anders funktioniert hat. So, und ich glaube, das ist auch nochmal halt wichtig, in solchen Kontexten das reinzumachen, dass wir als Kirche, als Institution ja auch einer gewissen Tradition folgen und auch einer gewissen Lehrtradition folgen. Und die sagt eigentlich, Offenbarung kommt von Gott. Und wenn wir das halt festhalten und sagen, Gottes Offenbarung ist der ausschlaggebende Punkt, dann kommen wir nicht anders drum herum, als zu sagen, wir müssen auf die hören. Und wir müssen auf die hören, wo sie sich zeigt. Und Gott spricht eben nicht zu der Kirche als Kirche in das Kirchenradar Gottesempfängnis irgendwie, sondern Gott spricht halt zu Menschen und über sein geschriebenes Wort. Und das ist schon relevant. Also Kirche kann nicht drum rum, sich mit Menschen zu beschäftigen.
Und gerade da denke ich mir dann, wenn es denn die Kirche so machen würde, oder wenn überhaupt Menschen wie diese imaginäre Zielgruppe, zu der ich gehöre, wenn die das wüssten, dann hätten wir eine ganz andere Situation. Dann würden viel mehr Menschen da wieder auch eine Sehnsucht entwickeln oder das Gefühl haben, ihre Sehnsucht, weil ich bin der festen Überzeugung, dass viele Menschen eigentlich eine spirituelle Sehnsucht und auch ein spirituelles Empfinden haben. Aber mit der Institution und der Tradition, wie du das gerade auch gesagt hast, mit der kulturellen Tradition der Kirche, wirklich kaum mehr was anfangen können. Und da werde ich eben so unmütig, weil je mehr ich lerne in meinem Lernprozess, merke ich, dass es eigentlich ursprünglich anders gedacht ist. Und dann denke ich mir, warum macht ihr denn so einen schlechten Job? Und das macht nicht jeder, das ist mir schon klar, aber wir erleben es auch. Also wir werden jetzt auch nicht nur mit offenen Armen hier empfangen in der Kirchenlandschaft in München. Und wir machen bestimmt auch nicht alles perfekt, aber wir machen etwas, was gerade Menschen in einer Altersgruppe, die sonst nicht von Kirche abgeholt werden, anspricht. Und was ich auch besonders finde an uns, ist, dass wir eben nicht jetzt mal sagen, lass uns gemeinsam eine Fahrradtour machen und Punkt. Und die Christlichkeit, die passiert dann so dazwischen, was ja auch so ein bisschen Fresh Eggs Anfangsgedanke ist, dass wir ja mit Gott einfach unterwegs sind, Gott durch uns wirkt. Sondern, also das ist auch okay, aber wir hatten von vornherein, es war immer die Diskussion, lassen wir das Church in unserem Namen? Und wir haben eigentlich alle einstimmig gesagt, nur die älteren Pfarrer nicht, das fand ich ganz witzig, dass wir das gerne drin hätten, weil wir gerne schon auch klar machen wollen, für welches Produkt wir hier stehen. Wir wollen nicht quasi dran vorbeireden. Und weil ich glaube, dass man dazu, wenn man es eben in der ursprünglichen Art, wie es auch gedacht ist, vermittelt oder darüber spricht, dass man da wahnsinnig gut dazu stehen kann.
Das war ja ein bisschen der Punkt, ich sagte, warum ich Niederschwelligkeit so oft nicht mag, ne? Weil man dann versucht einfach zu verstecken, was man ist. Und dann sagt man, ja, wir machen einfach nette Treffen. Und wenn die Leute lang genug kommen, dann sagen wir, ah, übrigens, Jesus. Und in der Hoffnung, dass die einen so nett finden, dass sie selbst, wenn man Jesus sagt, nicht mehr gehen. Und das soll ja schon mal vorgekommen sein, so eine Art von Konzeption. Ich glaube, oder wir erleben das ja auch im Verlag, ich glaube, Transparenz ist halt das Wichtige und dann die Ehrlichkeit. Also, dass wenn man irgendwie sagt, wir haben hier Share Time, Spirit and Love, dann geht's danach nicht darum, dass man auch noch den Katechismus lesen müsste in irgendeiner Art und Weise, sondern dann bleibt man halt quasi bei den Sachen, die man versprochen hat. Ne? Wenn es irgendwie eine Dinner Church ist, dann gehe ich davon aus, dass es eine Gemeinschaft, wo ich bete, aber ich bekomme auch was zu essen. Und ich glaube, so das einzuhalten, was man verspricht, ist viel, viel wichtiger, als etwas zu verstecken, was man ja trotzdem ist. Also ihr seid ja irgendwie im kirchlichen Raum da, ne? Und dann irgendwie zu sagen, wir sind einfach nur das Tattoo-Studio und dann verraten wir aber niemand, dass wir eigentlich nur christliche Motive machen oder sowas. Finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen lächerlich. Irgendwie, oder beziehungsweise, ich glaube, man ist sich selber nicht seinem Wert bewusst, wenn man das so macht.
Absolut. Man verliert auch an Glaubhaftigkeit.
Und ich muss auch ehrlich sagen, wir leben ja hier in der Großstadt in München und es gibt hier alles, was man als Mensch irgendwie an Bedürfnissen haben könnte. Und das gibt's immerhin wesentlich besser. Und ich glaube, hier muss sich Kirche überlegen, was ist unser Wert, den wir wirklich in diesem riesigen Markt anzubieten haben. Und das ist nun mal aus meiner Sicht vor allem Spiritualität. Und da müssen wir schauen, dass wir da in eine gescheite Sprache reinkommen und das dann auch zeigen, dass es das bei uns gibt. Und wer das nicht möchte, der kann ja irgendwo anders unterwegs sein. Es muss ja niemand mit uns was zu tun haben. Aber das ist mir wichtig, dass wir sagen, was es bei uns gibt und dass es das dann auch, dass das dahinter zu finden ist. Im Endeffekt, weil alles andere gibt es in München eh schon.
Ich habe nochmal, lass noch einmal kurz zurückkommen, weil ihr habt ja gesagt, ihr seid eine Gemeinschaft. Aber wir haben ja irgendwie auch festgestellt, ihr habt viele kleine Veranstaltungen, die ihr macht und ihr habt aber auch keinen richtigen Ort, an dem ihr euch trefft. Das heißt, irgendwie muss ja ein Gemeinschaftsgefühl entstehen. Kommen zu euren unterschiedlichen Formaten immer wieder dieselben? Kommen ähnliche? Wie macht ihr fest, dass ihr eine Gemeinschaft seid oder seid ihr nur eine Planungsgemeinschaft?
Wir haben ziemlich einen Mix, was die TeilnehmerInnen angeht. Also in solchen etablierten Formaten wie der Dinner Church zum Beispiel haben wir oft viele alte Hasen, die da sind und fleißig unterstützen. In solchen Formaten wie zum Beispiel Share Time, Spirit and Love, das so ein bisschen mehr als ein Einstiegsformat auch gilt bei uns, kommen auch immer wieder Leute, die uns über Instagram entdeckt haben, die gesagt haben, oh, das klang spannend, das Thema hat sie angesprochen. Und dadurch ist mal ein ganz toller Mix aus schon bestehenden Community-Mitgliedern und eben auch Personen, die das erste Mal reinschnuppern, die vernetzen sich dann miteinander und dann heißt's, oh, nächste Woche ist Fokus und Funk, möchtest du da nicht mit mir hingehen? Das wäre doch nett, wenn wir uns da wiedersehen. Und das unterstützen wir auch in dem Sinne, dass wir eben als Plattform eine Community in WhatsApp haben. Das heißt, da haben wir inzwischen über 140 Mitglieder, also Personen, die irgendwann mal mit Munich Church Refresh in Kontakt kamen und gesagt haben, ja, ich möchte da irgendwie ein Teil davon sein. Ich möchte erfahren, was es Neues gibt, möchte auch wieder bei Events dabei sein. Und das Schöne ist, dass sich da auch ganz viel untereinander inzwischen vernetzt. Also zum Beispiel hat jetzt erst wieder ein Community-Mitglied gefragt, ob ihr jemand beim Umzug helfen kann. Und 5 Minuten später hat jemand die Hilfe angeboten, bis hin zu, oh, da ist ein Gottesdienst in der Kirche, da würde ich gerne mal vorbeischauen, hat jemand Lust, da mit mir nächsten Sonntag hinzugehen. Also das ist ganz schön, wie sich da auch Freundschaften inzwischen bilden.
Und ich finde, das hat eine Stärke, diese beiden Pole für sich zu betrachten und nicht zu sagen, okay, das ist quasi unser Einstieg, das Format, und dann wollen wir aber, dass ihr Teil der Gemeinschaft seid, sondern man kann, deshalb mag ich diesen Begriff Gemeinde auf Zeit so, man kann wirklich sagen, ein Tag Hiking Church oder 2 Stunden Share, hier bin ich Gemeinschaft, hier bin ich Gemeinde und dann bin ich nie wieder beim Munich Church Refresh und trotzdem war ich Teil davon. Oder man sagt, ich möchte Teil dieser weiteren Gemeinschaft sein und das ist beides, spielt sich nicht gegenseitig aus.
Wann würdet ihr sagen, also es geht ja hoffentlich noch eine Weile weiter, wann würdet ihr sagen, ist das Projekt erfolgreich?
Ich habe, glaube ich, einfach Bock, dass es so weiterläuft und wir sind auch gerade an so einem Punkt, wo sich in den nächsten Tagen, Wochen entscheiden wird, ob wir nochmal quasi 2 Jahre Verlängerung bekommen. Das ist ja mal die Sache bei solchen Innovationsprojekten, die sind immer abhängig von Fördergeldern. Und ich glaube, dass wir schon, also ich spüre schon relativ viel Erfüllung. Also Erfolg ist, kann man ja irgendwie, ich messe jetzt mal Erfolg in dem, wie ich mich fühle und was ich so Resonanz bekomme. Und das ist einfach total toll. Wir haben, glaube ich, Wir haben zum Beispiel in unserer Community gefragt, könnt ihr uns Videos schicken, weil wir jetzt gerade so einen Antrag stellen müssen, was euch MCR bedeutet. Und dann hat die Kathi das alles in so ein Video gepackt und ich war total gerührt, weil ich einfach so merke, Mann, das ist auch was ganz Besonderes, weil wir nämlich Gemeinschaft in dieser Anonymität der Großstadt wieder empfinden. Und ich lieb das sehr. Das ist also für mich Erfolg und ich hoffe, dass es noch so weitergeht und dass wir auch noch in den Dingen, die mich auch besonders interessieren, also mit welcher Sprache reden wir über Gott und über Jesus und über Glauben, dass wir da einfach noch weitermachen können. Dass wir uns so richtig, dass wir unverzichtbar werden, das ist dann Erfolg.
Dem schließe ich mich absolut so an. Als Wirtschaftsstudentin kommen jetzt natürlich auch noch die Zahlen dazu. Und da merkt man schon, dass wir einfach, dass gerade die Teilnehmerzahl auch unglaublich wächst bei unseren Events. Also wir sind inzwischen bei Formaten an dem Punkt, wo wir sagen müssen, brauchen wir da jetzt eine Maximalteilnehmerzahl, weil wir das sonst irgendwie im Moment nicht mehr gehandelt bekommen, bis hin zu Instagram-Follower-Zahlen, die durch die Decke gehen oder auch Klicks auf Anzeigen und so weiter. Also das ist einfach toll, was sich da gerade auch an Reichweite auftut, an Rückmeldungen, die wir im digitalen Raum bekommen, an Anfragen und eben auch Lob, dass das ganz positiv beobachtet wird.
Ich muss sagen, ich habe, glaube ich, oder ich bin immer nicht so der richtig gläubige Mensch bei manchen Sachen. Und dass diese Zielgruppe, dass diese Leute wirklich zu solchen Formaten kommen, das ist was, das habe ich immer, als wir angefangen haben, gerade jetzt im September auch mit dieser großen Fülle an Formaten, habe ich jedes Mal gedacht, wenn so ein neues Ding, irgendwie Hiking Church, morgens um 8 stehe ich am Bahnhof und denke, bin ich jetzt gleich alleine hier? Kommt da überhaupt irgendjemand? Und dann, ich bin wirklich jedes Mal überrascht, wenn so viele Leute wirklich kommen und sagen, okay, da ist was Christliches, da ist was Spirituelles und ich lasse mich darauf ein. Und die sind nicht diese typische Churchgoer-Bubble, die ja auch ihren Wert hat, aber zu sagen, da sind wirklich diese anderen Menschen, mit denen wir eigentlich keinen Kontakt haben und die sind plötzlich bei uns. Das überrascht mich und das macht mich, das erfüllt mich total. Die Zahlen sind dann auch nett, aber die stehen für mich eher an zweiter Stelle. Und wenn ich in so einem 1-zu-1-Gespräch mit so einer Person dann, wenn es da zu einer Tiefe kommt, das erfüllt mich ganz stark.
Und ich würde sagen, sorry, ich muss noch was nachlegen. Erfolg wäre doch dann, und ich glaube, da stimmen wir alle überein, wenn es uns gelingt, uns jetzt eben auch immer weiterzuentwickeln. Also das ist ja auch unser Ansatz und dass wir nicht jetzt sagen, ah ja, jetzt haben wir mal so 12 Formate, ist doch super und das machen wir jetzt die nächsten 2 Jahre so, sondern dass wir eben auch achtsam bleiben, weil das ist ja das, wo wir sagen, das zeichnet uns auch aus, dass wir flexibel sind und dass wir, wenn wir diese Flexibilität behalten, das wäre, glaube ich, ein Erfolg für die Zukunft.
Bevor ich an euch meine letzte Frage habe, ein kleiner Hinweis in eigener Sache, ihr habt das gerade eben auch gehört in der Beschreibung von den MCR-Leuten. Es hängt oft an Geld und wenn ihr diesen Podcast und die Arbeit vom Ruach jetzt in der Zirk unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun auf ruach.jetzt/plus oder auf steadyhq.com/windtauch. Habt ihr die Möglichkeit, ein kleines Abo abzuschließen. Das könnt ihr auch für ein Jahr abschließen und direkt wieder killen, dann habt ihr keine Verlängerung oder so. Das kann ich auch sehr gut verstehen. Das hilft uns sehr. Die kostenlose Arbeit, die wir machen, wie den Newsletter, diesen Podcast oder auch das Hosting von anderen Podcasts zu finanzieren und ist eine kleine Form von Anerkennung unserer Arbeit. Darüber freuen wir uns sehr, denn all das ist mit Aufwand verbunden, den wir sehr gerne machen, wo wir uns aber auch freuen, wenn ihr sagt, hey, das hilft mir in meiner Arbeit und da fühle ich mich unterstützt oder ach, ich höre den Tobias so gerne reden. All das habt ihr Möglichkeit, noch weiter zu haben, wenn ihr das finanziert. Aber natürlich auch tolle Gäste zu hören und von unterschiedlichen Projekten die Insights zu bekommen. Ansonsten empfehlen uns gerne weiter, teilen uns auf den gängigen Plattformen, bewerten uns. Auch das hilft diesem Podcast, weiterhin gesehen und gehört zu werden. Meine letzte Frage an euch, und vielleicht nehmen wir einfach die Reihenfolge vom Anfang, ist, was wünschst du dir von für eine Kirche der Zukunft, Svenja?
Ich wünsche mir von einer Kirche der Zukunft von, nicht für, doch für vielleicht auch. Ich habe da so eine Erwartungshaltung und die ist, dass man sich an den Menschen orientiert, die ein spirituelles Bedürfnis und eine Sehnsucht haben und dass man Angebote, dass man offen zuhört und Angebote für diese Menschen schafft und dass man sich eben schon in seinem Selbstverständnis als Kirche, als dienende Kraft Gottes und Jesus identifiziert und sich dementsprechend auch verhält. Also das ganze vielleicht menschliche, kulturell geprägte, egozentrierte beiseite nimmt. Und dann, glaube ich, kann da wieder was ganz Tolles passieren mit Kirche.
Ich wünsche mir von Kirche der Zukunft, dass sie jede und jeden genau da abholt, wo er oder sie steht, in Sachen Glaubensverständnis, aber auch was die heutige Wertevorstellung angeht. Also ich wünsche mir von Kirche, dass sie mit dem gesellschaftlichen Wandel mitgeht und eben auch den Mut hat, Innovation zuzulassen, damit die Kirche, meine Kirche, unsere Kirche auch in 30, 40 Jahren noch attraktiv ist und ich gerne Teil davon bin und stolz darauf sein kann.
Wenn ich auf Christenheit so eher global schaue, dann mache ich mir in letzter Zeit oft Sorgen, ob es da einen Platz einer liberalen Kirche in Zukunft geben wird mit Blick auf fundamentalistische Strömungen und wie der Mainline Protestantism in den USA, aber auch bei uns eher zurückgeht. Und ich frage mich, schaffen wir das? Ich weiß nicht, ob Gott wird das schon irgendwie schaffen, aber ich frage mich oft, wird es diese Kirche in 100 Jahren noch geben? Und mit dieser Kirche meine ich eben Formen von Glauben, die in einer liberaleren Form existieren und es gleichzeitig schaffen, sich nicht an der Struktur zu sehr aufzuhängen, sondern Orte zu schaffen, in denen Menschen zu Hause sein können, ihren Glauben leben, Gemeinschaft erleben, Stille erleben, Gott das Göttliche erleben und das immer wieder neu in ihre Sprache so angeknüpft wird, dass sie sich damit identifizieren können. Und das wünsche ich mir, dass wir das schaffen.
Vielen Dank euch drei dafür, dass ihr aus eurem Projekt erzählt habt, den Weg dorthin und die Frage von der Notwendigkeit von Veranstaltungen, Offenbarungen, Engagement, wie weit und wie nah es an Institutionen dran kann und wie sehr man Leute locken muss oder doch einfach sich überraschen lässt morgens um 9 am Gleis. Danke, dass ihr da wart. Vielleicht hören wir uns nochmal und bis dahin, macht's gut.
Danke, dass wir da sein
Vielen Dank.
Durften.
Danke dir.
Sehr gern. Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach Jetzt Netzwerks. Mehr Informationen findest du auf windhauch.ruach.jetzt.